Herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Tino Seidemann. Er ist Apotheker und Keynote-Speaker zum Thema Gesundheitsprävention. Heute sprechen wir mit ihm über die Bedeutung von Apotheken für die öffentliche Gesundheitsvorsorge. Lieber Herr Seidemann, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin, gerade bei diesem exzellenten Wetter, wenn man das jetzt vielleicht im Moment nicht sehen kann.
Das stimmt. Lieber Herr Seidemann, jeder von uns kennt Sie, die Apotheke von nebenan, aber die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darum, wie essentiell die Apotheken tatsächlich bei der Gesundheitsvorsorge sind. Und da würde mich mal das eine interessieren: Welche Qualifikation bedarf es denn tatsächlich als Gründer, um eine Apotheke eröffnen zu dürfen?
Ja, das ist eine ganz hervorragende Frage, für die ich mich an dieser Stelle schon mal bedanken möchte. Und tatsächlich ist es so, das ist einer der Gründe, weshalb ich heute hier bin, dass ich mit vielen Leuten darüber gesprochen habe und sie hatten den Eindruck, dass ein Apotheker tatsächlich ein Ausbildungsberuf ist. Und um dann direkt auf die Frage zu sprechen zu kommen, das Wichtigste voran ist, dass ein Apotheker studiert haben muss. Das ist die Grundvoraussetzung, damit er dann hinterher nach einem weiteren Jahr praktische Ausbildung, die zur einen Hälfte, das heißt mindestens 6 Monate in der öffentlichen Apotheke stattfinden muss, dann hinterher das 3. Staatsexamen bestehen kann. Danach kann er dann seine Berufserlaubnis beantragen, sondern die Betriebserlaubnis. Und wenn er diese dann hat, dann ist er auch dazu in der Lage, durch die Betriebserlaubnis und durch seine Approbation dann eine Apotheke zu kaufen. Und dann geht es im Endeffekt nur noch ums Geld.
Also doch ein längerer Prozess, der einen da erwartet. Und Apotheker sind ja, wie Sie es eben eigentlich schon beschrieben haben, hochqualifizierte Fachkräfte und trotzdem werden sie sehr oft als Verkäufer wahrgenommen. Welche Tätigkeiten fallen denn im Berufsalltag eines Apothekers noch so an?
Im Wesentlichen sind das die ganzen Tätigkeiten, die man vorne im Handverkauf nicht mitbekommt, weil es da tatsächlich in erster Linie um Verkauf geht und natürlich auch um die Beratung. Aber letzten Endes, eine Apotheke ist ein knallhartes Geschäft und da steht der Verkauf natürlich verständlicherweise immer im Vordergrund. Aber das, was dann hinterher im Backoffice abgeht, davon erfährt der Patient nun mal nicht so viel und das ist natürlich auch gut so und das ist auch verständlich. Was wir dann darüber hinaus noch machen, sind Tätigkeiten im Labor, logistische Dinge und natürlich dann hinterher gerade die Sachen, die in den Verantwortungsbereich des Inhabers fallen, so Sachen wie Rechnungswesen, das gibt dann natürlich dann überwiegend an den Steuerberater ab. Aber wir machen auch wirklich sehr, sehr viel Logistik. Das heißt, wir bereiten dann Sendungen vor, die übrigens kostenlos sind, für die Boten und dann müssen Verträge ausgehandelt werden, teilweise zwischen diesen Großhändlern, die uns dann beliefern. Dann bekommen wir immer regelmäßig Waren, mit denen wir dann unsere Patienten versorgen. Die müssen eingebucht werden. Je nachdem, welche Apotheke man da vor sich hat, passiert das auch vollautomatisch mit sogenannten Kommissionierautomaten. Das muss man sich vorstellen wie in einem Lager, wo dann hinterher nicht mehr Menschen das von Hand einräumen, sondern wo das wirklich ein Roboter erledigt und dann die Medikamente an ihren Ort bringt, die dann auch hinterher direkt in den Handverkaufsbereich dann geschleust werden, sodass dann da, wo ich jetzt tätig bin, wirklich das pharmazeutische Personal die Zeit hat, um dann wirklich noch mehr mit den Kunden, Patienten zu reden und dann auch hinterher tatsächlich die Beratung dann anzubieten. Aber natürlich machen wir auch viele Sachen im Labor für individuelle Patientengruppen, insbesondere natürlich für Kinder, für die es manchmal nicht die richtigen Dosierungen gibt. Da werden dann Salben angerührt, teilweise sogar Kapseln und immer mal so ein paar Lösungen, also unterschiedliche Sachen, eventuell auch Zäpfchen, aber das wird immer seltener vorkommen. Und gerade in hochspezialisierten Apotheken ist es sogar so, dass Parenteralia hergestellt werden. Gerade im Bereich Zytostatika ist es so, dass dann auch wirklich Infusionslösungen gemacht werden unter sterilen Bedingungen. Und dafür hat nicht jede Apotheke tatsächlich das Personal und die räumliche Ausstattung, sondern das machen nur Hochspezialisierte, die nicht selten auch mit Krankenhäusern zusammenarbeiten.
Das muss dann alles richtig aufgeteilt werden, ne? Die Aufgaben, denke ich mal. Und wenn ich jetzt als Kunde, welche Beratungsangebote kann ich wahrnehmen? Und dann würde mich interessieren, werden diese denn dann Ihrer Erfahrung nach auch von den Kunden so angenommen und im Bestfall auch umgesetzt?
Ja, überwiegend ist das so, dass tatsächlich unsere, ich möchte es nicht Kunden nennen, weil ich mal gelernt hatte, dass es wirklich Patienten sind. Das bedeutet hilfsbedürftige Menschen, die mit gesundheitlichen Problemen zu uns kommen und uns dann natürlich verständlicherweise um Rat fragen, weil wir dafür irgendwann mal studiert haben. Aber im Allgemeinen habe ich eher den Eindruck, dass das dann wirklich die Stammpatienten sind, die uns schon sehr lange die Treue halten, die auch wissen, was wir können und dieses Beratungsangebot dann gezielt wahrnehmen. Und zu einer guten Beratung zählen grundsätzlich immer 5 Fragen. Da gibt es auch extra eine Leitlinie von der Bundesapothekerkammer, die dahingehend ausgearbeitet wurde. Für wen ist es? Wie lange haben Sie Beschwerden schon? Das bedeutet eine konkrete Hinterfragung der Eigendiagnose, weil sich einfach viele Patienten, und ich weiß, dass es etwas ist, über das auch sehr viele Ärzte stöhnen, einfach nochmal bei Google informieren, dann die Diagnose selbst stellen. Und häufig ist das so, dass auch die Lösung dann entsprechend, sobald man ja die Diagnose kennt, auch nur einen Mausklick entfernt ist, dass man dann einfach hinterfragt, ja, wie lange haben Sie das schon? Ganz konkret, was für Beschwerden sind das? Weil auch das pharmazeutische Personal, also nicht nur die Apotheker, sondern auch die PTAs, die pharmazeutisch-technischen Assistenten, häufig so viel Erfahrung haben, dass sie das dann präzise beurteilen können, ob das dann wirklich plausibel ist mit den Beschwerden oder ob da vielleicht nicht noch was anderes dahinter steckt, wo man die Patienten eventuell sogar zum Arzt schicken muss, bevor man ihnen irgendetwas aushändigt. Dann natürlich etwas ganz Wichtiges, was auch unsere Kernkompetenz darstellt, ob sich die Medikamente alle gut miteinander vertragen oder ob es da sogenannte Wechselwirkungen gibt, so nennt man das in der Fachsprache, und nicht zuletzt natürlich, ob noch irgendwelche Grunderkrankungen bestehen, die gegen den Einsatz von bestimmten Medikamenten sprechen. Es gibt zum Beispiel so Beta-Blocker wie jetzt Metoprolol, und das sind mit die bekanntesten Blutdrucksenker, die es auf dem Markt gibt, und ich weiß auch aus Erfahrung, dass die wirklich sehr, sehr häufig verschrieben werden, gerade bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit, bei Bluthochdruck, bei Herzinsuffizienz. Und so etwas zu nehmen ist grundsätzlich nicht empfehlenswert bei Asthmatikern, weil dann grundsätzlich ein Asthmaanfall ausgelöst oder sogar verschlimmert werden kann. Und ich habe auf Fortbildung mal erfahren, dass ein Asthmaanfall bei einem Asthmatiker, wirklich der durch Medikamente ausgelöst wird, grundsätzlich immer als schlimmer empfunden wird, als jetzt ein Anfall, der durch die Krankheit selber verursacht wird. Und das fand ich sehr erschreckend.
Sie haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, bei vielen Medikamenten benötigt man eben ein Rezept, um die Medikamente überhaupt ausgehändigt zu bekommen, und andere sind frei verkäuflich. Worin unterscheiden sich denn diese Produkte zum einen und welche Regularien unterliegen denn die Apotheken bei der Abgabe, Ausgabe?
Ja, auch eine ganz hervorragende Frage. Das ist ein zugegebenermaßen sehr trockenes Thema, weil es da ganz genaue gesetzliche Vorschriften gibt. Und zwar muss man sich im Einzelfall immer anschauen, wie Sie es gerade schon gesagt haben, was ist das jetzt für ein Medikament? Da gibt es dann nochmal einzelne Unterscheidungen. Der Einfachheit halber möchte ich mich jetzt wirklich auf das, was Sie gerade genannt haben, beschränken, auf die frei verkäuflichen Medikamente und auf die rezeptpflichtigen. Und immer wenn wir über Arzneimittel sprechen, für die ich nicht zum Arzt gehen muss, um die zu bekommen, dann reden wir vom sogenannten OTC-Markt. Das steht für Over-the-Counter, und im Endeffekt kann man das übersetzen mit, ich gebe es einfach so über den Tisch, wie als wenn ich in ein ganz normales Geschäft gehe. Und juristisch gesehen sind diese Medikamente so definiert, dass, ich zitiere, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Gefahr davon ausgeht. Wohlgemerkt, vorausgesetzt, die Beratung war adäquat und passend. Und genau dieser Punkt, den haben wir bei den rezeptpflichtigen Arzneimitteln, wo wir in den sogenannten RX-Markt gehen, nicht. Weil diese Medikamente sind so definiert, dass sie selbst bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei passender Beratung gewisse Risiken bergen und sie da immer noch mal Nebenwirkungen haben können, die mal mehr, mal weniger schwer sind und deswegen immer unter ärztlicher Aufsicht genommen werden müssen, damit dann der Mediziner wirklich ein Auge drauf hat und dann sieht, okay, kann ich die Therapie denn unter diesen Bedingungen, wenn sie denn überhaupt ansteckt, fortführen? Oder müssen wir das Medikament absetzen? Und sobald es auffällt, dann liegt es dann am verantwortlichen Apotheker und am Arzt, dann hinterher die Therapie auch entsprechend zu ändern, weil der Patient das Medikament einfach nicht ausreichend gut verträgt.
Und Medikamente bekomme ich ja teilweise in der Apotheke kostenlos, ne? Und andere muss ich anteilig bezahlen oder eben auch ganz. Warum ist das jetzt so?
Nun, im Wesentlichen geht es darum, einfach, dass Ressourcen gespart werden müssen. Und auch das ist wieder eine rein rechtliche Geschichte. Und ich wurde tatsächlich mal gefragt, wo steht das denn explizit drin? Und ich gebe gerne zu, auch als Student war das für mich eine Herausforderung, weil das Pharmaziestudium rein wissenschaftlich ist und wir im Endeffekt nichts darüber gelernt haben, wie diese ganzen Finanzierungsfragen geregelt werden, sondern das kommt tatsächlich erst in der Praxis, wenn man zum ersten Mal in der Apotheke steht. Und das war eine echte Herausforderung, wo ich dann auch gelernt habe, dass die Regularien im Sozialgesetzbuch 5 beschrieben werden, wo wirklich, Zitat, drin steht, die Arzneimitteltherapie muss wirksam, ausreichend und wirtschaftlich sein. Und ich finde, das sagt schon sehr viel. Und im Endeffekt geht es dann darum, dass es unterschiedliche Gremien gibt. Auch da könnte man jetzt beliebig ins Detail gehen. Um das Ganze nochmal ein wenig einfach zu halten, ist es so, dass es unterschiedliche Preisstufen gibt. Denn in Deutschland ist der Preis für Arzneimittel im Arzneimittelgesetz festgelegt. Und da steht wirklich drin, um das einfach nochmal kurz zusammenzufassen, dass Arzneimittel in Deutschland wirklich einen Festpreis haben müssen. Genauso auch wie bei Büchern den Buchpreis haben. Und dann ist es so, dass der Hersteller den Arzneimittelpreis vorgibt und der ist grundsätzlich in allen Apotheken gleich. Und je nachdem, wie teuer dieses Medikament jetzt ist, das der Hersteller bekommt, da ist es dann so, bei sehr günstigen Medikamenten, wie jetzt zum Beispiel ASS-100, also die Acetylsalicylsäure, die auch zur Infarktprophylaxe verwendet wird, das sind in der Regel Kosten von unter 5 Euro. Und da ist es dann so, dass der Patient die meistens, sofern er gesetzlich versichert ist und nicht gebührenbefreit, ganz wichtig, die komplett selbst bezahlt. Ab 5 Euro ist es so, dass zwischen dem Betrag 5 bis 50 Euro die 5 Euro Zuzahlungen dann geleistet werden vom Patienten und den Rest, wenn wir beim Beispiel von 50 Euro bleiben, würden dann in Form von 45 Euro von der Krankenkasse übernommen werden. Ab 50 Euro, das heißt zwischen 50 und 100 Euro, wird das Ganze dann mit einem Prozentsatz abgedeckt. Und bei sehr, sehr teuren Medikamenten, also insbesondere diese Antikörper, die in der Krebsmedizin auch sehr häufig eingesetzt werden oder so ein paar Innovationen, da ist das dann so, sobald die teurer sind als 100 Euro, wird das Ganze dann gedeckelt und der Patient zahlt nur noch 10 Euro. Da gibt es natürlich dann auch noch gewisse Sonderfälle, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen möchte. Aber das sind so diese typischen Vorfälle, die dann am häufigsten in der Apotheke vorkommen und wo einfach der meiste Klärungsbedarf dann auch tatsächlich entsteht.
Das ist ja sehr interessant. Und wie funktioniert dann die Abrechnung von den Ärzten zu den Apothekern mit den Krankenkassen?
Ja, das ist immer ein sehr heikles Thema, weil vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass die Apotheke grundsätzlich immer in Vorkasse für die Medikamente geht, die wir da abgeben. Konkret bedeutet das, dass der Apothekenbesitzer die Medikamente einkauft. Die sind sein körperliches Eigentum und dafür bezahlt er dann den vollen Preis. So kann man sich das vorstellen. Und dann hat der Apothekenbesitzer diese Arzneimittel erstmal, die er dann hinterher abgibt und in gewissem Sinne verkauft. So ist es einfach. Und dann ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Medikament haben, das teuerste, was ich mal wirklich in der Hand hatte, war 16.669 Euro. Also das ist schon ein happiger Preis für jemanden, der das selber bezahlen müsste und nicht versichert ist. Dann ist das so, dass der Apothekenleiter tatsächlich diese Summe erst einmal vorstrecken muss. Und dann kommt tatsächlich ein Patient vorbei, der dieses Medikament benötigt. Das geben wir dann ab. Und wir gehen jetzt davon aus, er ist gesetzlich versichert und bezahlt dann seine 10 Euro. Die restliche Differenz, also die 16.669 Euro minus die 10 Euro, die hat der Apothekenbesitzer jetzt erst einmal bezahlt. Und dann ist es so, dass er dann diesen Betrag plus mit dem, was da noch gesetzlich an, ich will es jetzt nicht Gewinn ausdrücken, aber da natürlich kommen noch Sachen wie Mehrwertsteuer und Beratungsaufschlag und Notdienstgebühr. Das ist alles in diesem Schlüssel drin. Das kommt dann natürlich noch dazu. Und dann ist es so, dass diese Rezepte dann, auf denen das Medikament ärztlich verordnet wurde, gesammelt werden. Die werden dann ans Rechenzentrum geschickt, wo dann konkret die Abrechnung vorgenommen wird und dann hinterher der Krankenkasse in Rechnung gestellt, die das dann auch hoffentlich an den Apothekenbesitzer zurückerstattet.
Super spannend, wusste ich noch überhaupt nicht und hoffe natürlich, dass das dann auch immer gerade bei diesen Summen gut funktioniert. Was ich beobachten konnte, ist doch eine ganz stark wachsende Konkurrenz von den lokalen Apotheken, wie Sie es vorhin auch schon mal angesprochen haben, zu den Online-Apotheken. Ich frage mich nur, können diese Online-Apotheken überhaupt eine qualifizierte Beratung mit auf den Weg geben?
Auch das ist eine sehr gute Frage, die ich gar nicht so im Detail beantworten kann, denn natürlich ist das immer sehr subjektiv. Und klar, ich sage das jetzt aus der Perspektive von einem angestellten Apotheker, der natürlich auch Interesse daran hat, seinen Arbeitsplatz zu erhalten. Gar keine Frage. Letzten Endes ist es so, dass rein rechtlich gesehen die Internetapotheken sehr wohl eine qualifizierte Beratung anbieten müssen. Gar keine Frage. Und grundsätzlich sind sie auch dazu in der Lage, wenn wir das nüchtern betrachten, weil auch in Online-Apotheken immer grundsätzlich ein Apotheker als Ansprechpartner zur Verfügung stehen muss. Allerdings ist es so, dass gerade auch bei den Internetapotheken das Ganze ein bisschen schwierig zu handhaben ist, denn bei einer Präsenzapotheke, um das nochmal stärker zu veranschaulichen, haben wir das sogenannte Fremd- und Mehrbesitzverbot. Und im Wesentlichen besagt das nichts anderes, als dass eine Vorortapotheke, zumindest in Deutschland, nur von einem Apotheker geleitet und auch geöffnet werden darf, um sicherzustellen, dass der Apotheker dann seinen Job richtig macht, eben deshalb, weil er dann für etwaige Schäden auch persönlich haftet. Und bei einer Internetapotheke ist das nicht ganz so einfach, weil es auch in Deutschland tätige Internetapotheken gibt, die tatsächlich zum Teil auch Aktiengesellschaften sind, wo dann eben der oberste Chef wirklich, ich sage jetzt mal, Manager ist und nicht zwangsläufig einen pharmazeutischen Hintergrund hat. Und das bedeutet dann, dass dann wirklich der Fokus der Betriebsphilosophie ein komplett anderer sein kann und im Endeffekt dann auch die Beratung keinen so hohen Stellenwert hat, einfach weil wir in der Vorortapotheke wirklich rechtlich dazu verpflichtet sind, diese zumindest anzubieten. Die wird längst nicht immer angenommen, das gebe ich gerne zu, aber zumindest bieten wir sie aktiv an. Und wenn der Patient wirklich vor uns sitzt, dann bekommt man auch wirklich, Menschen sind ja empathische Wesen, ein Gefühl dafür, okay, was fehlt diesem Menschen? Was könnte er jetzt wirklich brauchen? Und was ich damit sagen möchte, ist, wir haben einfach die Möglichkeit, ganz gezielte Fragen zu stellen, wo sich im Internet, um es wirklich mal ganz radikal auf den Punkt zu bringen, wo sich selten wirklich jemand darum bemüht, weil es einfach nur darum geht, möglichst praktisch einfach Dinge zu verkaufen. Ja. Das bedeutet, die Beratung muss explizit erfragt werden.
Okay. Und gibt es jetzt Medikamente oder Dienstleistungen, die explizit von einer lokalen Apotheke angeboten werden dürfen?
Definitiv. Das ist nämlich auch sehr wenig verbreitet. Und was ich auch häufiger mal im Notdienst hatte, das ist nämlich so ein Punkt, den Internetapotheken auch überhaupt nicht erfüllen, ist, dass Menschen kommen und dann so Medikamente haben möchten wie die Pille danach, die früher übrigens auch mal verschreibungspflichtig war. Und ich habe das jetzt nicht einfach nur als Beispiel genommen, weil ich finde, dass es grundsätzlich ein bisschen witzig ist, sondern die Pille danach ist tatsächlich ein Medikament, was es nur in der öffentlichen Apotheke gibt, was vom Versandhandel komplett ausgeschlossen wurde. Genauso wie Medikamente, wie es so schön offiziell heißt, die für Tiere sind, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Das wären dann zum Beispiel bestimmte Antibiotika oder halt explizit Tierarzneimittel. Die gibt es dann grundsätzlich auch nicht im Internet, sondern dann entsprechend nur in der öffentlichen Apotheke, sofern sie zu diesem Zweck sind. Oder was es auch nicht gibt, das Beispiel möchte ich jetzt ebenfalls nicht vorenthalten, einfach weil es in manchen Vorortapotheken wirklich sehr, sehr wichtig ist. Das sind grundsätzlich Medikamente, die auf sogenannten T-Rezepten verordnet werden. Und das T steht für Teratogen. Das bedeutet, es handelt sich um Arzneistoffe, die definitiv nicht in der Schwangerschaft gegeben werden dürfen. Und da gibt es dann nochmal besondere Formen und auch besondere Rezepte, die tatsächlich im Gegensatz zu diesen üblichen rosa Kassenrezepten auch nicht 28 Tage lang gültig sind, sondern die haben tatsächlich nur eine Gültigkeit von 7 Tagen, einfach weil der Arzneistoff, der darauf verordnet wurde, so einen besonderen Status hat. Und im Wesentlichen sind das nur 3 Wirkstoffe, die auf diesen T-Rezepten verordnet werden dürfen, und zwar Thalidomid, Lenalidomid und Polidomid. Und insbesondere der Wirkstoff Thalidomid ist ein heikles Thema. Der war nämlich früher unter einem ganz anderen Namen sehr, sehr prominent, und zwar unter dem Namen Contagan. Und das bedeutet, das sind Medikamente, die heutzutage zwar immer noch in der Krebstherapie eingesetzt werden, wo man aber weiß, dass damit unglaubliche Risiken verbunden sind. Und deswegen haben die diesen Sonderstatus bekommen, dass sie dann nur auf besonderen Rezepten verordnet werden dürfen. Und diese Rezepte dürfen auch wiederum nur in der öffentlichen Apotheke eingereicht werden. Das bedeutet, im Internet versucht man wirklich vergeblich an solche speziellen Medikamente heranzukommen.
Was allerdings auch Sinn macht, dass es dann tatsächlich vis-à-vis nur rausgegeben wird. Also viele spannende Momente, die ich jetzt mit Ihnen erleben durfte, vieles, was ich noch nicht wusste. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren, und bis ganz bald.
Vielen Dank dafür.
Gerne.